Whisky-Investment ist wirklich ein heißes Eisen. Also einige wenige schwören drauf. Der Großteil der Whisky-Szene betrachtet es aber argwöhnisch. Und der Grund ist simpel. Die meisten, die Whisky kaufen, kaufen zum Genuss. Sie möchten das Ploppen des Korkens hören, möchten sich an den Aromen erfreuen und mit Freunden eine schöne Zeit haben. Jeder Whisky aber, der als Wertanlage gekauft und später verkauft wird, treibt den Preis nach oben. Auch für Whisky-Genießer. Und damit meine ich nicht nur den Preis dieses einen Whiskys, sondern der ganzen Whisky-Marke und, im großen Stil betrachtet, auch der Branche. Für Whisky-Genießer ist das ein Graus, für Whisky-Investoren aber der bestmögliche Weg. Hast du in den letzten Jahren einige Flaschen Whisky gekauft, dabei auch auf bestimmte Eigenschaften geachtet, dann konntest du in wenigen Jahren eine ordentliche Rendite einfahren. Im Interview unterhalte ich mich daher heute mit jemandem, der die Finanzwelt und das Thema Whisky-Investment bis ins Detail kennt. Christian Schnell ist Finanz- und Börsenexperte beim Handelsblatt und analysiert seit Jahren verschiedene Anlageformen. In dieser Episode erfährst du daher, auf welche Faktoren du beim Whisky-Investment achten solltest, welche Folgen Investment für den Markt hat und wie lukrativ die nächsten Jahre auf dem Whisky-Markt sein werden. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel bei Eifer Spirits geschrieben, in dem ich Punkte auflistete, die viele private Whisky-Investoren nicht beachten. Also Punkte, die von dem Traum einer möglichst großen Rendite ganz schnell eine Nullnummer machen. Dieser Artikel ist mittlerweile einer der meist kommentierten Beiträge auf Eifer Spirits. Viele sahen in Whisky eine tolle Investmentmöglichkeit, andere wollen davon gar nichts wissen, weil es die Preise für Whisky-Genießer nach oben treibt. Fakt ist jedoch, dass die Preise von Whisky mittlerweile aus vielen Gründen steigen. Und so ist es nur menschlich, wenn sich jemand einen 300-Euro Whisky gönnt oder geschenkt bekommt und sich dann fragt, trinken oder aufheben und verkaufen. Für welche der beiden Optionen sich jemand entscheidet, ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist jedoch nur, dass man die Fakten kennt und nicht aus dem Bauch heraus entscheidet. Aus diesem Grund zeigt dir Christian Schnell im Interview gleich einige interessante Details über Whisky Investment und dessen aktuellen Markt. Herr Schnell, Sie sind beim Handelsblatt unter anderem zuständig für verschiedene Finanz- und Investitionsthemen. Wenn man da jetzt mal so deutschlandweit so einen Überblick wagt, was sind da so die häufigsten Anlageformen, die in die Privatpersonen hierzulande investieren?
Tja, das ist ja fast schon kurios in Deutschland, weil das meiste wirklich in das investiert wird, ist immer noch das Sparbuch. Mehr als die Hälfte der Deutschen haben ein Sparbuch und das hat wohl so eine gewisse, sag mal, Tradition auch. Das hat irgendwie dieses Vertraute nach wie vor. Da sieht man, was drauf ist, auch wenn das heutzutage meist kein Büchlein mehr ist, sondern eine Kreditkarte oder ein ähnliches Instrument. Das ist nach wie vor das, wo viele ihr Geld liegen haben, wo es aber momentan auch natürlich kaum noch Zinsen gibt. Und dann haben wir natürlich die Klassiker auch weiterhin in diesem Kontext Tagesgeld, Festgeld. Da gibt es auch nicht allzu viel. Und wenn wir dann etwas langfristig auch Richtung Altersvorsorge gehen, dann haben wir hier die klassische Lebensversicherung weiterhin, wo es mehr Lebensversicherungen in Deutschland gibt als Einwohner. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir nämlich, glaube ich, so 84, 85 Millionen Verträge bei 83 Millionen Deutschen. Also das ist nach wie vor sehr beliebt, allerdings momentan auch nicht sonderlich lukrativ.
Okay, das klingt jetzt für mich sehr nach, ja, nach einem Sicherheitsgefühl oder nach einem Wunsch nach Sicherheit, weil ja Sparbuch oder Extrakonto sind ja so extrem sichere Anlageformen, die aber, wenn man jetzt die Zinssätze anschaut, eigentlich so gut wie keine Rendite bringen. Im Gegenteil, wenn man die Inflation rausrechnet, ja, mindert sich ja eigentlich fast Jahr für Jahr. Wie sieht das dann in anderen Ländern aus? Also neben Deutschland, also zum Beispiel die USA?
Also wenn man das mal vergleicht, beispielsweise die Aktienanlage, das ist zwar mit Corona alles mehr geworden. Ich habe mir vorhin nochmal die Zahlen angeschaut. 5,3 Millionen direkte Aktionäre haben wir bei 83 Millionen Deutschen. Das ist so eine Quote von 6,5% etwa. Das ist in USA beispielsweise deutlich höher. Auch in den skandinavischen Ländern ist das höher. Allerdings hat das damit auch zu tun, dass dort beispielsweise die Altersvorsorge auch über Aktien viel mehr geht, dass man mehr auch direkt vorsorgen muss. Es ist eher so in der DNA ein bisschen drin in diesen Ländern auch, dass man mehr in diese Dinge auch geht, die so einen langfristigen Aspekt dann auch haben und wo man auch etwas mehr wagt. In Deutschland ist doch eher das Sicherheitsdenken gefragt. Da ist man doch eher so ein bisschen vorsichtig. Man will immer sehen, was da ist und man will am liebsten bloß keine Verluste haben.
Und wie schaut es da mit Sachanlagen aus? Weil wir haben jetzt so über Sparkonto, wir haben jetzt über Aktien gesprochen, aber mit Sachanlagen, ist das ein Thema in Deutschland oder Europa?
Das ist ein Thema, das wird auch mehr. Nun ist es natürlich eine Sache, was ist eine Sachanlage? Das ist ja von der Definition her sehr breit und hier kann es ja unendlich viel geben, was man sagt, da geht es in Oldtimer, da geht es in Kunst, da geht es in Wein oder sonst was. Manche haben Briefmarken oder sonst wie Münzen. Das ist sehr breit gestreut. Manche sehen auch beispielsweise eine Immobilie als Sachanlage. Also das Spektrum ist hier unendlich und es ist mehr geworden, natürlich im Hinblick darauf, dass man sagt, anderweitig in den normalen Geldanlageformen, da kriege ich ja kaum noch Zinsen. Das ist ja irgendwie absolut vernachlässigenswert, was es da mittlerweile gibt. Und insofern ist doch das Umdenken spürbar bei vielen Menschen, weil man auch sieht, eine Besserung, die ist gar nicht da. Und wenn man jetzt wirklich auch mal sagt, hier, die Zinsen könnten vielleicht in ein, zwei Jahren wieder steigen, also davon reden wir eigentlich seit 10 Jahren und nichts davon ist gekommen. Mittlerweile ist es ja sogar so, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, auch jede vierte Bank in Deutschland, jedes vierte Kreditinstitut verlangt mittlerweile Minuszinsen, Negativzinsen, Strafzinsen, Verwahrentgelte oder sowas ab einer gewissen Summe. Und diese Summen, die werden auch immer niedriger. Wir waren mal bei 100.000 Euro, jetzt sind es teilweise schon 50 oder gar 25.000 Euro, ab denen man dann quasi Verwahrentgelte bezahlt. Und das ist schon irgendwie für viele eine Sache, wo sie denken, also jetzt machen wir wirklich mal was anderes.
Und dann quasi eine Flucht in Sachanlagen. Wie Sie schon gesagt haben, Oldtimer, Wein oder Whisky.
Genau. Das ist das ganz Normale, wo man auch sagt, da ist vielleicht ein bisschen Interesse, ein bisschen Hobby auch dahinter. Das macht ja auch Spaß, mit sowas sich zu beschäftigen. Und irgendwo, man wächst in so eine Aufgabe rein. Das ist nicht so, dass jemand sagt, also hurra, jetzt mache ich jetzt plötzlich mal hier in Sachanlagen, jetzt gehe ich mal irgendwo in Whisky, in Wein oder ich gehe in Oldtimer, sondern das ist ja auch so eine gewisse Sache, an der Aufgabe wächst man. Und das ist, glaube ich, bei vielen festzustellen, dass sie sagen, ich wage mal ein bisschen was, ich habe einen gewissen Betrag auf der Seite mittlerweile, den ich einfach mal für solche Elemente dann nutze.
Wenn ich mir jetzt da aber an der Stelle mal André Costolani anschaue, quasi einer der Börsen- und Finanzexperten des 20. Jahrhunderts, der meinte einmal, dass nur diejenigen genug Wissen über Investments wie jetzt zum Beispiel Oldtimer Möbel oder eben Whisky hätten, die ihr Thema mit einer solchen Leidenschaft betreiben, dass sie ihre Lieblinge ja quasi unmöglich verkaufen würden. Sehen Sie das auch so? Also eignen sich Sachwerte wie Whisky dann, wenn man jetzt mal so den Grundsatz von Costolani heranzieht, eigentlich gar nicht als Investment, weil diejenigen, die wirklich Experten wären, sie gar nicht verkaufen als Gewinnanlage?
Ja, also das trifft schon den Kern irgendwo auch. Das ist einfach Leidenschaft dahinter. Da ist, sagen wir, das gewisse Interesse, vielleicht aber auch so ein gewisses Fantum auch schon bei manchem, dass man sagt, man möchte sowas unbedingt mal besitzen. Das ist irgendwo auch so ein für viele Lebensziel auch. Und je nach Hobby, je nach Leidenschaft geht man dann in sowas rein. Und es ist auch so ein gewisses Symbol dann für jemanden auch, der sagt, ich habe mir jetzt sowas, wovon ich lange auch vielleicht geträumt habe, das habe ich mir jetzt geleistet, das stelle ich mir jetzt entweder in die Vitrine oder ich stelle es mir in die Garage oder ich hänge es mir an die Wand. Da ist schon viel, viel Herzblut dahinter.
Weil Sie gerade das Thema auch Herzblut ansprechen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Staatsanleihen anschaue, da steckt jetzt zum Beispiel nicht viel Herzblut dahinter. Da gebe ich jetzt dem Staat XY eine Art Kredit, der mir dann mit Zinsen zurückgezahlt wird. Also ja, quasi eine völlig emotionslose Geschichte. Bei Wein oder Whisky ist das ja meist anders. Sie sprechen ja auch gerade von Herzblut. Also Emotion, Leidenschaft und solche Dinge. Ist das dann eigentlich nicht absolut kontraproduktiv, wenn ich mit Whisky Investment Kapital anhäufen möchte?
Es ist natürlich in gewisser Weise kontraproduktiv. Nur wenn Sie wirklich den Vergleich zur Staatsanleihe sehen, da war es ja früher einfach. Da hat man einen gewissen Betrag einfach dorthin angelegt. Das war sicher, zumindest also wenn man in Ländern wie Deutschland investiert hat. Da wusste man, da ist ein Rating, ein AAA dahinter. Da kann nichts schief gehen normalerweise. Und da ist eine gewisse Verzinsung. Die war nicht üppig, aber die hat Sicherheit generiert. Jetzt mittlerweile habe ich hier Negativzinsen. Natürlich ist das gut für den deutschen Staat, der sich hier sehr gut refinanzieren kann. Aber es ist natürlich auch für mich selber als Investor völlig wertlos. Ich kann hier mein Geld parken, ja, aber es macht ja keinen Spaß, wenn ich da auch was dafür bezahlen noch muss. Ja, und dann ist natürlich auch, auf Ihre Frage zurückzukommen, plötzlich der Weg einfacher, dass man sagt, ich gehe in diese Sachanlage, ich fange vielleicht mal klein an, ich habe so ein gewisses Grundwissen und das versuche ich dann zu steigern. Es ist natürlich nie so, dass man hier mit seinem ganzen Vermögen in sowas reingeht, ganz klar, aber es ist irgendwie so der Spaß, die Leidenschaft und womöglich auch, dass man sieht, man wächst mit der Aufgabe und plötzlich wird dann so eine Flasche oder irgendwie ein Kunstwerk auch Mehrwert und wir haben dann irgendwo auch nach einiger Zeit auch eine Entwicklung, die sich ja die letzten Jahre schon so abzeichnet und die dann weitergehen wird und dass es so weitergehen wird, ja, das ist doch, glaube ich, vielen Experten zufolge ja so, wo man damit rechnen kann einfach.
Verstehe ich das jetzt so richtig ein bisschen in Ihrer Argumentation, dass jemand, der in Whisky investiert, das ja jetzt nicht auf, meistens dann nicht auf so professionelle Ebene macht, wie das jetzt Börsenbroker machen, Aktienbroker, sondern einfach, dass immer so der Hauch Hobby und Emotionen einfach zwangsläufig mitschwingt, dass es einfach nicht diese Professionalität hat wie ja, Aktien, Anleihen, ETFs.
Ja, also das ist schon so natürlich die gewisse, das Hintergrundwissen muss dann da sein, genau wie man sich beispielsweise für eine Aktie interessiert. Da weiß man auch, ich kenne die Branche, ich kenne irgendwo das Thema, ich habe einen Eindruck von dem Unternehmen, weil es womöglich bei mir vor der Haustür irgendwie auch eine Filiale davon gibt oder wie auch immer. Aber es ist was anderes dann wirklich bei so einem Sachwert, wo man wirklich weiß, man ist in so einem gewissen Zirkel auch mit drin. Das sind ja doch, sag mal, spezielle Menschen, die sich für ein spezielles Produkt dann interessieren und man merkt auch wirklich, wie die Aufgabe dann auch sich mit sowas zu befassen, in einem was tut, wie man sich wirklich Spezialmagazine besorgt, wie man sich einliest, wie man irgendwo auch, sagen wir, sich austauscht in Foren dann. Das ist ja schon irgendwo ja eine gewisse Leidenschaft, die man dann mitbringt. Und ich glaube auch, dass das ist eine Sache, die kommt mehr und mehr. Und das ist auch eine Sache mit einem gewissen Alter, wo man sich mit sowas beschäftigt und wo irgendwo auch dann als sowas einen für das Leben prägt.
Sehen Sie da ein gewisses Alter? Also kann man das ungefähr einschränken, was jetzt so der typische Whisky-Investor ist?
Also ich denke mal, man kann es jetzt, glaube ich, schwer festmachen, aber es ist trotzdem eine Sache, man fängt vielleicht in jungen Jahren mal an, sag mal, verändert auch den Geschmack. Das ist ja auch eine Situation, die in einem hochkommt. Man sieht plötzlich, was es mehr gibt. Man sieht auch, wie sich Preise entwickeln. Und das ist dann so ein Gesamtgeflecht irgendwann, wo man sagt, ich habe hier gewisse Entwicklungen gesehen. Ich leiste mir mal dies oder jenes bei einem Großhändler, bei einem Broker oder sowas, bei einem Auktionshaus, wo wieder sowas angeboten wird und ich versuche einfach mal was. Und das ist eine Sache, die, sag mal, die vielleicht im mittleren Alter dann allmählich kommt. Und wir haben aber auch natürlich, ob es jetzt im Sachwertebereich dann sieht, Entwicklungen, die auch in die andere Richtung gehen könnten. Ich denke jetzt mal beispielsweise Briefmarken. Da haben wir ja auch schon die Situation gesehen, dass hier beispielsweise, dass doch eher so, die ältere Generation noch ein bisschen sehr, sehr gerne macht und sich damit beschäftigt. Heutzutage, bei der jungen Generation ist das Thema Briefmarke, glaube ich, ein bisschen out und nicht mehr ganz so dabei. Wir haben vor zwei Jahrzehnten beispielsweise mal das Thema gesehen, mit diesen Telefonkarten, die plötzlich mal sehr en vogue waren, wo es viele Sammlerbörsen gab und so weiter. Das Thema ist eigentlich auch out, weil man sagt, das weiß ja heutzutage von der jungen Generation kaum jemand mehr, dass es hier irgendwann Telefonkarten gab mit verschiedensten Motiven, die alle mal eine gewisse Sammleredition auch hatten. Und da gibt es immer wieder Themen, die höher kommen und welche, die etwas niedriger angesiedelt sind. Aber das Thema Spirituosen generell, glaube ich, das hat eine große Zukunft. Und da haben wir auch einen Markt mittlerweile, der sehr stark drauf pocht. Und auch weltweit irgendwie ist das ein Markt und eine Entwicklung, die Preise treibt.
Weil Sie auch gerade Telefonkarten ansprechen, da erinnere ich mich so an meine Kindheit, da gab es von den Überraschungseiern, gab es auch diese ganzen Figuren. Und da gab es ja dann später Bücher, die den Wert dargestellt haben. Das heißt, die Überraschungseierfiguren haben ja auch, natürlich jetzt nicht im Whisky-Bereich oder Briefmarken, aber haben natürlich dann auch Wertzuwachs bekommen, die exorbitant über den vom Einkaufspreis lagen. Oder verschiedene andere Dinge im Spielsachenbereich Lego zum Beispiel. Lego hat ja mittlerweile auch in manchen Bereichen bei den selteneren Produkten wirklich einen Sammlerwert und damit auch Investitionspotenzial. Sehen Sie dabei Whisky Unterschiede, was Sie als Sachanlage klassifiziert jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Briefmarken, wie Sie es angesprochen haben?
Also ich würde sagen, das grundsätzliche Schema ist immer das gleiche. Also es entsteht ein Markt, weil eine gewisse Sammelleidenschaft aufkommt, und das ist bei Überraschungseiern damals der Fall gewesen, heute vermutlich immer noch in gewissen Kreisen, und man sieht hier wirklich also Ausreißer, aber man sieht natürlich, um das Schema weiter aufzunehmen, es ist immer nur der Seltenheitswert, es ist das Besondere und es ist nie der Massenmarkt. Also der Großteil der Überraschungseier ist wie bei Whisky irgendwie nicht irgendwie für Sammler bestimmt. Das ist irgendwie dann doch Massenware häufig. Es kommt auf das Spezielle an und das ist gesucht und das treibt natürlich die Preise.
Und wenn man jetzt mal so den Markt anschaut, der ist ja an professionellen Investoren, ist ja im Bereich Whisky ja im Vergleich zu anderen Anlageformen, wir hatten vorhin schon welche angesprochen, ja, eher überschaubar. Das heißt, das Investment spielt sich eher im privaten Bereich ab. Gibt es da Faktoren an einem Whisky, bei denen Sie sagen, darauf sollte man achten, wenn der Whisky an Wert zulegen sollte?
Also da gibt es sehr viele Faktoren und eigentlich, vor allem die Herkunft ist ja schon mal entscheidend. Also die wirklich darin investieren und die großen Brokerhäuser, die auch als Auktionshäuser hier auftreten, die schauen speziell auf Scotch natürlich. Also Schottland, das ist das Herkunftsland, alles andere Irland, USA, das muss schon sehr speziell sein, damit hier überhaupt eine Preissteigerung feststellbar ist. Also wenn, dann schaut man auf Scotch, wie man eben bei Wein speziell auf Bordeaux schaut. Das ist das allergleiche Schema und da merkt man auch, da gibt es die Preissteigerungen und dann sind natürlich immer wieder, wir waren beim Speziellen schon, dann beispielsweise Einzelfassabfüllungen, Single Cask, das ist natürlich gefragt, und man sieht beispielsweise auch dann Sondereditionen, man sieht limitierte Auflagen, man sieht beispielsweise so einen Stern auf dem Etikett, der auch immer als Symbol für eine besondere Spezialität dann eben auch dasteht. Das sind alles so Faktoren, ja, die treiben den Preis. Es gibt neben Scotch einen Sonderfall, das ist Japan. Japanischer Whisky ist vielleicht vielen gar nicht so richtig ein Begriff, hat aber enorme Preissteigerung. Auch dort gibt es diese Sondereditionen und das hat mittlerweile oder zuletzt bei Auktionen auch deutlich höhere Preise gebracht, als man das erwarten konnte. Und da zeichnet sich so ein bisschen so ein Nebenschauplatz ab, den man hier in dem Fall mehr und mehr Beachtung schenkt und wo man sagt, da entsteht ein bisschen was Neues und das hat so ein bisschen die Fans momentan auch auf diesen Markt eben gebracht.
Wobei man, wenn man jetzt die beiden Bereiche Scotch und Japan vergleicht, gebe ich Ihnen absolut recht. Man muss allerdings natürlich auch sagen, bei Japan ist mittlerweile durch diese extreme Rarität und Seltenheit der Einstiegspreis bei vielen Abfüllungen mittlerweile schon so dermaßen hoch, dass ja viele, viele Privatanleger eigentlich aus diesem Bereich schon fast ausgeschlossen sind, weil in dem Bereich, wo in Japan seltene Abfüllungen mittlerweile stattfinden, sind wir ganz, ganz schnell im vierstelligen Bereich. Also da sehe ich auch im Scotch-Bereich eher noch mehr Potenzial, vor allem für Privatanleger, Hobbyanleger. Wenn ich Sie jetzt aber mal bitten würde, Sie sollen für mich einen Whisky finden, der eine Investition lohnt. Scotch, Japanisch, was Sie möchten. Wie würden Sie da vorgehen?
Also ich würde zuallererst mal so wirklich die Auktionshäuser mir anschauen, was da momentan ist. Es gibt auch im Internet da jede Menge Listen und man sieht auch die Preisentwicklungen, man sieht, was gefragt ist momentan. Man sollte vielleicht auch ein bisschen nicht nach dem schauen, was besonders gefragt ist, sondern was Nachholpotenzial womöglich verspricht. Also das, was noch nicht irgendwie preislich ausgereizt ist bis zum Letzten, weil jeder dort hinterher rennt, sondern wo man auch sagt, da lasse ich mich ein bisschen von meinem eigenen Gefühl treiben. Ich habe mich eingelesen. Ich habe den Eindruck, dass diese oder jene Abfüllung Potenzial hätte. Und das ist, glaube ich, der Nachholeffekt ist ja der bessere Kurstreiber als das, wo man sagt, ich gehe da rauf, wo alle drauf gehen. Das ist ja am Aktienmarkt das allerselbe, wo man sagt, also das, was gefragt ist oder bei Oldtimern, das ist ja teuer und da ist die Absturzgefahr einerseits groß und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Kurspotenzial für weitere Steigerungen ja vielleicht schon längst nicht mehr so da, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch da war.
Gibt es da so einen Indikator, weil Sie gerade Preissteigerungen ansprechen, wenn man jetzt in manchen Bereichen, Single Cards, hatten Sie ja vorhin gesagt, wenn man da einzelne Originalabfüllungen der Destillerien anschaut, haben die wirklich seit vielen Jahren geht die Wertsteigerungskurve ja extrem nach oben. Kann man da irgendwann sagen, gut, diese Wertsteigerung muss irgendwann eine natürliche Grenze haben und die steigt jetzt schon so lang, vielleicht rentiert es sich für mich jetzt wirklich gar nicht mehr einzusteigen, weil jetzt kommt das Plateau oder vielleicht sogar ein Absturz. Lässt sich das sagen, dass einfach dieser Wachstumsschub der letzten Jahre einfach schon zu lange dauert, dass das Investieren eigentlich fast schon unlukrativ macht?
Also ich glaube nicht, dass der Schub nach oben schon zu Ende ist. Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen auf diesen High-End-Bereich schauen. Da hat sich deswegen viel getan, weil sich der Markt verändert hat. Und wir haben eigentlich eine neue Investorenklasse auch, die speziell aus dem asiatischen Bereich kommt, speziell China, wo hier also sehr viel Nachfrage auch ist und wo wir auch merken, das treibt den Preis. Und hier will man eigentlich nur vom Besten das Beste haben. Das war im Weinbereich ähnlich, im Bordeaux, wo hier einfach schon Flaschen aufgekauft wurden, die einfach so am obersten Level waren und wo man nicht auf den Preis geguckt hat. Das hat allerdings auch den Folge, wenn irgendwann das Interesse an sowas nachlassen würde, dann würde sowas vielleicht auch mal kippen. Im Moment erkennen wir es nicht. Aber hier ist es so, da kommt natürlich auch ein bisschen eine Klientel auch, die vielleicht nicht das Wissen hat und nur auf den Namen schaut. Und das ist eine andere Sache als jemand, der mit großer Leidenschaft dahinter steckt und sich vielleicht noch ein bisschen auf der Gegenseite was holen will, was noch nicht überteuert ist. Also wir haben hier gegenläufige Strömungen und hier sollte man vielleicht aufgrund dieses High-End-Levels, was durch den asiatischen Markt getrieben wird, sich nicht unbedingt auf das konzentrieren als Deutscher, als Europäer, sondern irgendwie schauen, was hier noch nicht überteuert ist und da entsprechend die Gelegenheit suchen.
Wenn ich das jetzt selbst machen möchte, also als Privatperson, gehen wir mal davon aus, ich habe in meinem Haus ein paar Flaschen, die ich nicht öffnen möchte und hoffe, dass da vielleicht mal was rausspringt. Kann ich mit dieser Hobby-Einstellung eigentlich nennenswerte Rendite erreichen oder sollte man es Ihrer Meinung nach auf diese Weise eher die Finger davon lassen, wenn man es nicht mit langem Atem und professionell betreibt?
Ich würde vielleicht auch, wie Sie vorhin Costolani zitiert haben, auch ihn nochmal zitieren und sagen, dieses Kaufen und liegen lassen, das ist sicherlich auch in dem Fall gar nicht so verkehrt. Costolani hat es damals für Aktien gesagt. Ich würde durchaus auch sagen, das Ganze gibt es bei Whisky auch, wo man auch einfach mal sagt, ich warte einfach mal ab. Und wie sagte so schön mal jemand, wenn es nichts werden soll, dann kann ich immer noch das Ganze trinken und habe dann immer noch eine schöne Zeit damit.
Das stimmt. Wobei, wenn man sagen muss, man hat den Keller mit Raritäten voll, wird es dann auch schwierig, das in absehbarer Zeit zu konsumieren. Und wenn man jetzt mal schaut, wenn man investiert, möchte man natürlich eine Wertsteigerung und möchte das dann auch irgendwie dann realisieren. Im Aktienbereich, Sie hatten es auch gerade nochmal angesprochen, oder Anleihenbereich oder so weiter, aber vor allem jetzt im Aktienbereich gibt es ja auch die Möglichkeit der Fundamentalanalyse, der technischen Analyse. die mir so ein bisschen Rückschlüsse, je nachdem, welche Variante man sich entscheidet, so Rückschlüsse oder Prognosen ermöglicht, wann ich am besten verkaufen sollte. Gibt es sowas bei Whisky auch, dass ich sage, Tag X ist optimal zum Verkauf oder ich warte ich lieber noch?
Sag mal, es gibt es in dem Sinn nicht, weil der Markt einfach viel kleiner ist. Also die Gesamtübersicht, die kann ich in dem Fall oder in diesem Markt nicht so generieren, wie ich sie vielleicht am Aktienmarkt habe, wo ich jeden Tag Milliardenumsätze habe. Das ist ein ganz anderes Gesamtbild und auch die Interessen natürlich sind anders. Aber es gibt durchaus hier auch Indizes. Ich erinnere mich hier an den Apex 1000. Das ist von zwei Schotten, die haben den aufgesetzt, damals 2008, Andy Simpson und Daniel Robertson, die haben dann Rare Whisky 101. Das kann man also auch schön googeln. Da kann man genau sich einen Überblick verschaffen. Und die haben damals gesagt, 2008, jetzt machen wir auch mal wie am Aktienmarkt einen Index und haben da die besten Flaschen rein und haben eine Wertentwicklung von 600% gesehen innerhalb von 10 Jahren. Das ist natürlich was, wo jeder Aktieninvestor davon träumen kann und wo man plötzlich natürlich auch dann auch eine andere Klientel damit anziehen würde, die natürlich nur Rendite optimiert orientiert ist. Aber das ist in dem Kontext natürlich wiederum eine Sache. Es geht ums Verwahren, es geht dann auch um Gebühren, die damit anfallen, es geht wieder um Auktionshäuser und so weiter. Der Markt ist sehr viel kleiner und man muss natürlich auch immer jemanden finden, der dann auch Interesse an sowas hat und wieder bereit ist, entsprechend dafür zu bezahlen.
Und neben dem Apex 1000, den Sie gerade angesprochen haben, hat ja die Rare Whiskey 101 Limited, der hat noch ganz, ganz viele Indizes über einzelne Destillerien. Also ja, da gibt's ja unsäglich viele Indizes und Kurvenverläufe zu allen möglichen Whisky-Bereichen. Was halten Sie grundsätzlich von der Rare Whiskey 101 und deren Indizes? Also ist das im Hinblick auf Seriosität mit anderen Kursverläufen und Börsenbereichen, also aus anderen Börsenbereichen wie jetzt Aktien, ETFs und so vergleichbar?
Also es ist seriös, auf jeden Fall. So mein Eindruck auch. Es ist weltweit anerkannt, sowohl bei Investoren als auch bei Sammlern, als auch bei Genießern. Und das hat also immer so eine Art Benchmark. Wir haben ja immer auch bei Wein haben wir die Parker-Punkte und so weiter. Das ist immer so ein gewisser Indikator, auch wo halt sich sehr viele Menschen danach richten. Und da haben es die beiden Schotten hier auch geschafft, irgendwie weltweit eine Benchmark zu setzen, auf die eigentlich jeder schaut. Dass das natürlich, sagen wir, zwei Schotten sind, ist ja klar, die haben hier ein Heimspiel und die wissen direkt, was bei ihnen vor der Haustür eben sich so abspielt. Die kommen auch aus der Branche, die beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema und die wissen letztendlich, was Sache ist. Umgekehrt haben natürlich auch die Distillen das Ganze erkannt und man ist mittlerweile auch sehr erpicht drauf, dass man Sondereditionen immer wieder neu schafft, dass man diesem Markt etwas liefert, auch wo man weiß, das läuft einfach, dafür findet man eine gewisse Klientel, die dafür bereit ist, auch gutes Geld zu bezahlen.
Wie sollte ich jetzt so als Privatinvestor mit diesen Indizes dort auf Rare 101 umgehen? Also gibt es da so eine Anleitung? Weil wenn man die Kurvenverläufe anschaut, sehen die großteils natürlich bombastisch aus. Also geht es ja einfach von links unten nach rechts oben. Aber wie arbeite ich mit denen, wenn ich jetzt als Privatinvestor mein Wertzuwachs beobachten möchte?
Also Sie müssen natürlich ähnlich wie beim Aktienkurs immer davon ausgehen, Sie werden es nie schaffen, dass Sie irgendwie ganz unten einsteigen, ganz oben aussteigen. Also das ist ja schon mal trügerisch an sich, sondern man ist immer ab einem gewissen Punkt dabei, geht ein Stück des Weges mit, ist dann entweder auf Gewinner- oder Verliererseite. Und das ist aber, wie gesagt, für viele Leute ist das eine Orientierung. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist aber auch eine Tendenz, die hier vorgegeben wird. Der eine hat es mehr rauchig lieber, der andere hat es mehr torfig lieber. Da kommen dann auch die Vorlieben mit rein und man kann ein bisschen vergleichen. Das ist schon für einen selber so ein bisschen auch eine Benchmark, anhand der man dann aber auch seine eigenen Vorlieben dann mit einfließen lassen muss und es entsprechend dann verfeinert.
Und bei der technischen Chartanalyse, zum Beispiel im Bereich Aktien, ist es ja so, dass ich mir den Kurvenverlauf ansehe und dort finde ich dann verschiedene Hinweise, wie jetzt zum Beispiel Bullenflaggen, die einmal mehr oder mal weniger seriöse Vorhersagen über mögliche Kursentwicklung geben. Und ist so eine technische Chartanalyse bei Whisky auch möglich? Weil ich meine, die Voraussetzung ist ja gegeben. Ich habe ja mit dem Rare Whisky 101 Index, also die ganzen Indizes dort, verschiedene Charts, also Kurvenverläufe. Kann ich da Parallelen ziehen und auch quasi für mein Whisky eine technische Chartanalyse durchführen?
Also ich bin kein Freund der technischen Analyse, sage ich ganz ehrlich, weil das Ganze ist ein sehr spezielles Thema. Also auch am Aktienmarkt ist es sehr speziell. Das ist eine kleine Gruppe, die sehr, sehr großen Wert hat. Ja. Umstritten teilweise auch. Es sind irgendwie verschiedene Sachen. Es ist eine Glaubensrichtung, hätte ich fast gesagt. Und ja, ich bin nicht so richtig überzeugt. Und wenn hier dann mit 38-Tage-Linien, mit 200-Tage-Linien und so weiter gesprochen wird, mit gewissen Barrieren, die durchbrochen werden und so weiter. Das kann es geben, aber wie gesagt, ich bin kein Fan davon und ja, es ist auch eine sehr spezielle Gruppe, die auf diese Themen, an diesen Themen sich orientiert.
Okay, das heißt, die Kurvenverläufe jetzt, allein wenn man jetzt bedenkt, dass man beim Rare Whiskey 101 eigentlich auch nur ein Unternehmen dahinter hat mit ihren Indizes, die sie mit ihren Daten füttern, kann man quasi dazu sagen, so wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dass die technische Chartanalyse mit ihren ganzen Kritiken und Fehlern, wie sie im Aktienbereich schon ist, eigentlich auf die Whisky, auf dem Whisky-Markt eigentlich gar nicht übertragbar ist.
Ich glaube nicht. Also das ist am Aktienmarkt schon sehr begrenzt möglich. Es gab immer wieder mal auch hier Jahre, wo die technische Analyse, die Fundamentalanalyse sehr, sehr stark outperformed hat und deutlich besser war. Das waren aber auch meist dann die Jahre, in denen eigentlich gar nicht so richtig erkennbar war, dass der Markt eine völlig konträre Entwicklung nimmt als das, was man die Mehrheit ursprünglich eingeschätzt hat. Das gibt es immer wieder, wenn irgendwie große Katastrophen kommen, wenn eine Finanzkrise kommt, wenn eine Pandemie kommt und so weiter, dann hat irgendwo auch die technische Analyse oftmals ihren Höhepunkt so ein bisschen und hat irgendwie diese Outperformance. Allerdings ist es wirklich so, es passiert nicht allzu oft.
Lassen Sie uns an der Stelle mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Also quasi so ein bisschen extrapolieren, wie mal die Indizes von Rare Whiskey 101 verlaufen könnten. Wie sieht Ihrer Meinung nach so der Whisky-Markt in den nächsten 5 Jahren aus?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Preise weiterhin steigen werden, weil einfach der Markt da ist, weil das Interesse da ist, weil auch der Einfluss aus Asien wächst und weil hier auch, man muss es auch mal negativ ausdrücken, genügend Stupid Money in diesen Markt fließt. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die wir ja in vielen Bereichen sehen, wo einfach Dinge dann plötzlich überteuert sind und wo wirklich sagen wir, die Leute dann nach Alternativen auch suchen. Ich glaube jedenfalls, dass der Markt sich weiter nach oben entwickeln wird. Das Interesse ist da. Wir haben umgekehrt eine Zinsentwicklung, die uns keinerlei Hoffnung gibt, dass das irgendwann besser werden könnte, zumindest nicht kurzfristig. Und die Leute auf jeden Fall schauen auf dieses Thema, entdecken das Thema, arbeiten sich rein. Und ich glaube, so wie wir beispielsweise in Deutschland eine zunehmende Zahl von direkten Aktionären jetzt in der Krise gesehen haben, werden wir auch im Bereich Sachanlagen künftig deutlich mehr Interessenten finden, die bereit sind, hier Geld zu investieren. Und ob das dann Whisky ist oder Oldtimer oder Kunst, das ist völlig egal. Der Markt wird auf jeden Fall an Interesse gewinnen.
Was zwangsläufig dann auch die Preise steigen lässt.
Das ist der Hintergrund, genau.
Einen Punkt haben wir aber bisher noch nicht angesprochen. Und zwar, wir haben jetzt bei den ganzen Anlageformen, die wir heute auch schon angesprochen haben, haben wir immer Transaktionskosten. Und ja, wie gesagt, die gibt es auch bei Aktien und anderen Investitionsformen. Aber bei Whisky ist das ja nochmal eine ganz andere Liga. Da kommen ja teilweise Versicherungen, Versand, Auktionsgebühren und so weiter. Also da kommt eine ganze, ganze Menge dazu. Sprechen die auch nicht grundsätzlich gegen ein Investment in Whisky, weil sie schon sehr, sehr an der Marge zerren?
Also ich würde sagen, das Gegenteil ist fast der Fall. Natürlich haben sie hier Kosten und natürlich müssen sie auch hier gewisse Aufwendungen treiben. Aber ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Ein Freund von mir, der hat 4 alte Porsche und die hat er in einer Garage stehen bei einem Bauern, der irgendwie ein bisschen entfernt ist. Da zahlt er pro Auto schon 70 Euro im Monat. Das sind 280 für 4 Autos, sind im Jahr über 3.000 Euro. Die zehren auch an der Marge. Wenn sie Oldtimer haben, dann haben sie Versicherungen, dann haben sie irgendwo auch Reparaturkosten, dann müssen sie das Auto gelegentlich auch mal bewegen. Und das geht in vielen Bereichen so. Selbst wenn sie irgendwo ihr Geld abheben und stecken es ins Schließfach auf der Bank, dann haben sie auch Transaktionskosten, weil sie die Schließfachgebühr bezahlen müssen. Und das muss man einfach bei Whisky auch in diesem Kontext sehen. Ganz ohne geht es einfach nicht. Und wenn ich mir so ein Hobby auch leiste, dann habe ich gewisse Kosten und selbst bei einer Lebensversicherung habe ich Abschlussgebühren und habe ich eine gewisse Fee, die dafür zu bezahlen ist. Bei einem Fonds habe ich das Ganze. Es ist eigentlich überall so, beim Sparbuch nicht, aber da kriegen Sie auch keine Zinsen.
Wie stehen Sie dann eigentlich zu dem Thema Versicherung? Also lohnt es sich, eine ordentliche Whisky-Sammlung, die ich jetzt anlege, um sie vielleicht später mal mit Gewinn zu verkaufen, zu versichern? Weil ich meine, Bruch ist Bruchgefahr. Es kann immer irgendwas passieren im Haus.
Bruch zum einen, zum anderen ist natürlich auch so, Sie können irgendwann mal einen Wasserschaden haben, Sie können einen Einbruch haben, Diebstahl und so weiter, dass die Flaschen einfach weg sind. Das heißt, Sie müssen schon irgendwo Ihre Hausratversicherung entsprechend aufstocken. Wenn Sie solche Werte im Haus haben, die müssen Sie aber auch aufstocken, wenn Sie ein teures Bild an der Wand haben oder wenn Sie irgendwie ein teures, sonst die hochwertige Ausstattung haben oder wenn Sie teure Uhren daheim haben. Also das ist irgendwo so in diesem Kontext zu sehen. Da muss einfach dann mit dem Versicherungsberater gesprochen werden, wie man den Wert, der sich in dieser Wohnung befindet, entsprechend absichert. Und da gehört dann eben auch das Whisky-Investment dazu.
Wenn ich mich jetzt an der Stelle mal dazu entscheiden würde, ich habe jetzt meine Sammlung, die ist vielleicht versichert, vielleicht ist sie nicht versichert, aber ich möchte jetzt einzelne Flaschen davon verkaufen. Welche Auktionsplattform wäre da aus Ihrer Sicht die erste Wahl? Ist es eBay, weil es ist ja die bekannteste, wobei man natürlich bei eBay sagen muss, in Kürze verbieten sie den Verkauf von Alkohol von Privatpersonen, dann wird es dort natürlich auch schwierig. Gibt es da Alternativen für Auktionsplattformen?
Es gibt sicherlich Alternativen und da findet man im Internet auch jede Menge Auktionshäuser, viele vielleicht sogar direkt bei sich in der Nähe und da gibt es ja auch in Deutschland einige. eBay ist natürlich ist immer ein bisschen heikel, würde ich sagen, weil natürlich dort ein Massenmarkt ist und es wird auch vieles angeboten, was vielleicht irgendwo nicht so den Erwartungen entspricht. Dann ist es doch, glaube ich, nicht sinnvoll hier für besonders teures Geld und ich rede mal hier vom vielleicht dann schon vierstelligen Bereich hier bei eBay was zu machen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, mittlerweile gibt es auch immer mehr Plattformen, die das seriös anbieten. Gut, eBay ist wie Sie sagen, Massenmarkt. Man findet dort auch wirklich tolle Whiskys, aber da kommt natürlich die Problematik dazu, die Sie jetzt gerade angesprochen haben mit Fälschungen und solchen Sachen. Aber mittlerweile gibt es wirklich auch sehr tolle Auktionsplattformen, zum Beispiel Whisky Auctioneer. Also es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viel mehr und worin man auch sieht, dass dieses Thema immer mehr Interessenten hervorbringt und zwangsläufig dann auch immer mehr Auktionsplattformen. Gibt es irgendwelche Präferenzen, was die Länder angeht, wo man jetzt sagt, Europa, Asien oder USA lohnt sich es am meisten, um meine Marge möglichst hoch zu halten?
Also ich würde es nicht mit Ländern hier reingehen, weil ich glaube, in Deutschland haben wir hier recht viele gute Häuser auch, die hier seriös sind auch und die mittlerweile sich auch einen gewissen Ruf erarbeitet haben. Und wenn hier jemand bei sich was in der Nähe hat auch und wenn er sagt, da fahre ich vielleicht sogar mal hin, unterhalte mich mit den Menschen, kann mich mit denen auch auf Deutsch unterhalten, habe nicht das Verständigungsproblem vielleicht, dann ist es einfacher und man wächst dann eher auch in diese Aufgaben rein, weil das sind ja auch immer Fachleute, von denen man was mitnimmt in der Tendenz. Da kann man was lernen davon und deswegen würde ich hier eigentlich immer eher mal so im eigenen Umfeld, im eigenen Umkreis mich umhören und gegebenenfalls auch mal hier in Deutschland irgendwo anrufen. Aber ich muss es nicht irgendwo in Asien mit Zeitverschiebung und was auch immer noch und Mailverkehr oder was auch immer hin und her schicken. Das wäre mir persönlich jetzt zu aufwendig, zu umständlich. Dann hat man wieder das Währungsproblem, nochmal die Umrechnung und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ich würde da eher im eigenen Land bleiben.
Herr Schnell, ich danke Ihnen vielmals für die ganzen Einsichten. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, Zeit ist ja verflogen. Also es war ein wirklich sehr, sehr kurzweiliges Interview. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und natürlich auch die Möglichkeit und die interessanten Informationen, die Sie im Interview uns geben konnten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Reim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also auch von meiner Seite. Ja, hat mir wirklich was gebracht hier auch und ist für mich ein neues Umfeld, aber immer wieder gerne.
In diesem Interview unterhielt ich mich über Whisky als Wertanlage mit Christian Schnell, Finanzexperte vom Handelsblatt. Die Vorteile, die Nachteile und wie sich der Whisky-Markt in den nächsten Jahren entwickelt wird, darüber haben wir in diesem Interview gesprochen. Möchtest du noch mehr Whisky-Episoden hören, dann folge uns einfach in deiner Podcast-App. So verpasst du keine neuen Folgen mehr und hilfst uns, den Podcast weiter für dich zu verbessern. Viele Grüße und bis nächsten Mittwoch, Philipp.